Simon is Vichorki, er ist die populäre, Simon ist Vichorki, scored tout le temps.
Two Pigeons and the Puck Podcast, Jerks und Zens, die man im Logo vielleicht auch erkennt.
Oder meine ich zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research.
Guy und Guy halt, man kennt ihn nicht.
Es ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Two Pigeons and the Puck Podcast. Wir haben Episode 100! 100 Episoden und mit mir ist immer noch der Dave.
Ja, salut zusammen.
Und Episode, eine Jubiläumsepisode, die jetzt ein bisschen Zeit warten müssen.
Ja, es sind also Zustände gesehen, wie wenn Mike Babcock unser Producer wäre und wir kurz vor dem Jubiläum einfach Karrierenende uns nachgelegt wird und wir auf 99 stehen bleiben. Das ist mir kurz ein bisschen so vorgekommen.
Genau. Ja, ich bin ja noch krank gewesen, fast zwei Wochen. Meine Stimme ist fast ganz weg gewesen. Da man jetzt in der letzten Episode mit dem Bürgler leider nicht können, dabei sein. Aber habe ich euch gerne dann reingelost. Genau.
Jo, ja, man, dann, die vermisst du, also ja. die ganzen schönen Transitions und so, also die Intro, das liegt mir also, geht mir gar nicht Ring von der Zunge, muss ich sagen, nachdem du das 100-mal gut gemacht hast, das einfach übernehmen. Man würde denken, es ist einfach, aber good also, to have you back auf jeden Fall.
Jo, ja, ist auch noch viel gelaufen, denn bei beiden, also natürlich so. Ich würde sagen, geschäftlich viel zu tun. Ich weiß nicht, ob man Schulen als Geschäft betrachten kann. aber einiges zu tun. Plus, genau, ich habe jetzt eine No-Movement-Klasse unterschrieben und habe mich da einen Antrag gemacht und bin jetzt verlobt. Genau.
Aha.
Auf einem ganzen Triple nach Manchester ist das gewesen. Bin ich ein Match schauen in Bradford. Bradford City kennt man wahrscheinlich nicht. Vierthöchste Liga in England, Fußball. Und die haben gegen Wrexham gespielt. Das kennt man wahrscheinlich eher. Und ich bin schon lange Bradford-Fan und habe gefunden, hey, das wäre doch ein Match zum Schauen dort. Und bin dann den Match schauen. Das ist vierthöchste englische Liga. 21.500 Zuschauer.
Crazy.
Das ist...
mein... korrigiert uns, aber ich glaube, es gibt kein NHL-Stadion, wo über 20.000 Zuschauer Platz haben drinnen. Und das ist vierte Liga Fußball in England. Also sagen wir, dass es keinen Platz mehr hat zum Wachsen in der NHL. Also das kann ja nicht sein, oder?
Crazy. Ja, also Manchester kann ich wirklich empfehlen. Tolle Stadt. Wir sind sehr divers. Wir sind auch gerade, glaube ich, immer sehr hippe Quartier gewesen. Skay Village war gerade nebendran gewesen, von dem her.
Okay.
Nein, wirklich ein sehr toller Vibe gewesen. Bradford, ja, kann ich jetzt nicht so als Touristenattraktion empfehlen. Es ist die gefährlichste Stadt in England.
nur in England, nicht irgendwie in Europa.
Ich glaube sogar eine von den gefährlichsten in Europa. Ja. Ja, es ist halt einfach, man merkt, es hat viel geschlossene Geschäfte und so. Es ist eigentlich ein herziges Städtchen, aber halt einfach, ja... wirtschaftlich.
Und du hast gefunden, Mission accepted, ich laufe da mit einem Verlobungsring in der Tasche rum in dieser Stadt, das kommt sicher gut, oder?
Ja, das ist eigentlich ein bisschen eine risky Aktion gewesen. Alles gut gegangen, mega freundliche Leute dort. Und ja, das hat ja auch gesagt von dem her. Alles gut.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, aber umso mehr freue ich mich dann natürlich wieder mit neuem Elan hier in unsere 100. Episode reinzustarten. Und ich würde sagen, ja, wir machen es eigentlich wie immer. Pigeons of the Week.
Genau, was hast du da auf dem Zettel?
Auf dem Zettel habe ich tatsächlich, und ich glaube, das ist einer der wenigen Shoutouts, die wir machen. Und zwar hat uns der Carlos geschrieben, Listener von uns offenbar, und ich habe wirklich mir sehr laut rauslachen, hat geschrieben, Two Pigeons and a Puck. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich habe wirklich laut rauslachen. Dankeschön für den, Carlos. Wer es vielleicht zu alt ist und das nicht kennt, es ist ein sehr, sehr super Lied, wo man sich einmal reinhören kann. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich, vermisse dich. Und das ist jetzt wahrscheinlich sogar zu gut gewesen.
Okay.
Für das, was dann effektiv ist in dem Video. Ja, nein, sehr cool, wenn wir dein Sonnenlicht sehen. top, Carlos, Dankeschön für das. Ja,
also Carlos erreicht uns immer wieder via Twitter. Ich bin ja der, was Twitter bedient von dem her.
Wir
haben immer Freude an Interaktionen, also genau.
Ja, ich habe dann auch noch Hockey Pigeon of the Week, und zwar der Travis Dermott, ehemaliger Toronto-Spieler, jetzt bei Arizona, und er ist der erste Spieler gewesen, wo sich deren neue Regeln rund um so Pride Tape widersetzt hat und das einfach am Stock gehabt hat und gefunden hat, hey, ich schaue jetzt auch mal, was passiert. Was wollen sie mich bestrafen dafür, dass ich ja, für eigentlich eine gute Sache einstand. Ja, es ist nicht passiert, logischerweise. Und also außer dass halt es hat natürlich für Aufsehen gesorgt, das ist klar. Und dass sie jetzt die Regeln geändert haben, und zwar bekommt jedes Team bekommt wie eine Zeitspanne, wo sie können für wo die Spieler so? Können für
ich habe gemeint, sie können jetzt einfach frei einstehen. Ich meinte, die Pride Tape kannst du jetzt quasi frei, ich glaube jederzeit, habe ich gemeint.
Aha, okay, dann habe ich eine andere Information gelesen.
Es sind auch viele Infos rausgekommen in den letzten Tagen, also ja.
Das habe ich nicht alle Memos vom Gary Batman zugeschickt bekommen.
Irgendwann landet der Gary sowieso einfach im Spam von dem her.
Nein, darum meine Good Pigeon Travis Dermott, wo einsteht.
Mhm, sehr gut. Ich denke, wenn du dir schon zwei gönnst, dann gönne ich mir auch gerade zwei. Meine erste Good Pigeon ist, und jetzt von Trois mit der Aussprache, ich weiß nicht, ob er Thai oder Thais oder noch anders heisst.
Titch.
Thai Iginla oder Titch. Iginla, und zwar ist das natürlich Jerome Iginla, sein Sohn. Der Thai, ich nenne ihn jetzt mal Thai, spielt in der WHL, ist draft-eligible, das heisst, er könnte im nächsten Sommer drafted werden. Er ist auch eigentlich so ein bisschen, soll man sagen, ein Sleeper-Pick gesehen für irgendeine spätere Runde. Und ja, man hat auch vielleicht in Calgary schon so ein bisschen mit der rosa-roten Brille sich vorgestellt, wenn man irgendwie in der 5., 6., 7. Runde dann den Thai Iginla draftet. Das kann schon passieren, dass er wieder zu Calgary landet, wie sein Vater schon. Nur müsste sie wahrscheinlich ein bisschen einen früheren Pick aufgeben. Er ist nämlich furios in die Saison gestartet. Er spielt für die Kelowna Rockets in der WHL, in der Western Hockey League, Canadian Hockey League. Und ist dort nach 13 Matches schon bei 13 Goal und 8 Assist. Und sorgt für einiges an Aufsehen. Das heisst, die Iggy Legacy, die scheint weiterzugehen und sein Sohn klopft einmal zumindest mal an die Türen vom Draft, bis man dann in der Liga steht, ist natürlich nochmal etwas anderes. Aber wäre einmal sicher eine coole Story, wenn er den Weg in die Liga findet und wer weiß, vielleicht schaffen sie ja das Traumszenario und er spielt oder wird drafted von den Calgary Flames. Ein bisschen etwas Positives wird Calgary auf jeden Fall können verbrauchen, wenn die Saison so weitergeht wie bis jetzt.
Ja.
Meine zweite Good Pigeon ist die Buffalo Sabres, die jedes Jahr oder auch in den letzten Jahren immer ihre Spieler so ein bisschen freistellen, was für Goal-Songs das sie möchten. Und der Spieler, der mir dort besonders gut aufgefallen ist dieses Jahr, ist der Jeff Skinner. Vielleicht so ein bisschen, was er sich für Lieder ausgesucht hat in der vergangenen Saison. Das hat angefangen gehabt mit Miley Cyrus, Party in the USA, dann Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, dann ist er weitergegangen zu der Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, und ist jetzt dieses Jahr gelandet bei Breaking Free von High School Musical. Also ich finde das einfach herrlich, wenn ein Spieler sich nicht so ernst nimmt und einfach so ein Lied, wo irgendwie vielen vielleicht noch irgendwie halbwegs ein Begriff ist, aber überhaupt nicht in das Setting reinpasst. Und ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist super Marketing. Und Jeff Skinner hat jetzt auch schon ein paar Goal geschossen, das Lied ist schon ein, zweimal gekommen. Und ja, also ich finde, das ist eine unglaubliche Bereicherung für die Liga und tut das ein bisschen, die ganze Sache ein bisschen auflockern. Man ist genug ernst in der NHL und Ich finde das grandios, wenn er da sich überlegt, weil es ist so ein bisschen das Lied, das alle am lustigsten würden finden oder doof finden von meinen Teamkollegen oder was auch immer, und genau das nehme ich.
Das, ja, sehr cool. Und ich meine, er ist wieder, er hat jetzt die letzten zwei Saisons hat er schon wieder über 30 Goal geschossen. Jetzt ist er auch, hat er einen guten Start verwünscht, eben in den 8 Spielen hat er 5 Goal geschossen. Ja. Und ich glaube, er ist einer, der sich auch ein bisschen, wo viele Sprüche hat schon müssen anhören, weil ich weiss noch, zu seinem Draftjahr, das war 2010 gewesen, er ist einer von den Spielern gewesen, der so, Kunsteislauf, gemacht hat.
Ja.
Und halt auch, und was natürlich seinem Skaten deutlich extrem geholfen hat. Ja.
Ja, ja.
Und dann, eben, ich könnte mir vorstellen, dass er da wahrscheinlich eh schon von früh auf ein bisschen dicke Haut gehabt hat und das irgendwas da nicht so ernst genommen hat.
Ja, ja. Ja, herrlich. Genau. Ja. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, nach viel Preseason und dann letzte Woche, oder vor zwei Wochen ist das jetzt gesehen, wo ich mit dem Bürgler zusammengehockt bin, wo die Saison schon losgegangen war, glaube ich, meinte ich fast. Oder?
Ich glaube, es war noch kurz vorher.
Ja, es war, glaube ich, gerade kurz vorher gewesen, irgendwie zwei Tage vor der Saison. Stürzen wir uns mal in die Saison rein. Es ist schon viel passiert. Mhm. Nicht zuletzt auch bei unseren zwei Teams, wobei da kommen wir dann am Schluss drauf. Wir schauen wie immer jetzt am Anfang so ein bisschen in die Liga raus, ganz allgemein. Vielleicht mal kurz an der Stelle der Hinweis, wenn so viel läuft während der Saison, dann nachher müssen wir natürlich extrem so ein bisschen aussuchen und ja, selektiv unsere Pigeon-Meinung irgendwo dazugeben. Wir finden es immer sehr cool, wenn ihr auch Themenwünsche habt, und das könnt ihr immer auch dazu schreiben auf Spotify. Wenn ihr es auf Spotify loset, hat es dort immer gerade ein Textfeld, wo ihr könnt bei dieser Episode reinschreiben könnt. Und grundsätzlich tun wir eigentlich praktisch jeden Listener-Request, wenn ihr sagt, hey, keine Ahnung, der redet nie über, wer redet nie, Carolina Hurricanes, dort und dort die spannende Geschichte, schau das mal an. Dann nachher ist das für uns auch mega cool. Dann nachher überlegen wir nicht, ob wir an uns die gleichen 7 Sachen rum, sondern bekommen wir mal ein bisschen Inspiration. Also machen das auf jeden Fall. Jo, jetzt trotzdem, ich überlasse dir mal den Start, Dani. Was willst du thematisieren vom Saisonstart bis du an?
Ich würde mal thematisieren, gerade so ein bisschen zum, weiss nicht, den Beweis anlegen, wie pigeonmäßig, dass wir eigentlich mit unseren Meinungen und Einschätzungen unterwegs sind. So, wir haben jetzt 100 Episoden Beweis davon.
Ja, wirklich.
Und,
wow.
auch in der 100. hat sich nichts geändert. Und zwar, wir beide haben die Boston Bruins als sehr schlechtes Team eingeschätzt. Und ja, überraschend oder eben nicht überraschend, Boston Bruins sind an der Spitze von der Atlantic gelandet mit einem Record von 6-0-1.
Ja,
so viel zu... genau, das ist sicher ein schlechtes Team. Ja, also nein, ich hatte es ja wirklich nicht so auf dem Schirm, hatte ich sie nicht gehabt. Die Löcher, wo eigentlich der Bergeron, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, von Krejci, genau, eigentlich hinterlassen haben oder hätten sollten, die sind gar nicht, oder haben bis jetzt noch nicht wirklich so eine grosse Rolle gespielt.
Ja, das haben sie einmal irgendwie geschafft zu kompensieren bis jetzt.
Also, ja, also
ich kann mir nicht, meine Erklärung, ich kann mir das nicht zumuten, zum sagen irgendwie, dass sie die haben können stopfen, also auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber sie haben einfach neue Wege gefunden und
ja, und hat also einfach wieder ein Spieler, also gut, James van Riemsdyk, wo natürlich jetzt am Punkten ist, Charlie Coyle, wo schon länger eine wichtige Stütze ist in diesem Club. Und dann haben sie halt einfach Matthew Poitras, ausgraben. Und das ist wieder ein 19-Jähriger, den sie im 22er Draft geholt haben, in der zweiten Runde. Wo letztes Jahr noch in der OHL gespielt hat, bei Guelph Storm. Ja. Und dort, ja, überragende Saison gehabt hat, mit 95 Punkten, in 63 Spielen. Ja, und jetzt einfach auch verdammt gut ausgesehen. Und das ist in so. Den 7 Spielen 3 Goal, 2 Assists gemacht hat.
Theoretisch stellt sich die Frage, ob er abgeschickt wird oder nicht, weil er ist einer von denen, der nicht darf in die DHL geschickt werden. Das heisst, bei ihm müssen sie jetzt, ich glaube nach 9 Spielen müssen sie entscheiden, also das 10. ist dann ist die Entscheidung gefallen, ob sie ihn oben behalten oder nicht. Aber wenn man so ein bisschen Bruins Media und Twitter und auch einfach seine Leistungen, also ich meine, der Poitras steht da und der hat jetzt nach... Wie viele Spiele hat er? 7 Spiele, steht er bei 3 Goals, 2 Assists und spielt einmal jetzt bei Daily Faceoff in der zweiten Linie gelistet. Ich nehme an, er und die Coil-Linie, die sind so ein bisschen beide, zweite, dritte, wie auch immer. Ja, also ich glaube, auf den werden sie die ganze Saison setzen. Kann man beim besten Willen nicht vorstellen, dass du so einen Saisonstart anleihst mit ihm und den jetzt zu den Juniors schickst. Ja, und mit dem John Beecher in der vierten Linie haben sie einen weiteren Prospect, respektive, der ist ein bisschen älter, ich glaube ein, zwei Drafts vor dem Poitras schon gegangen, aber wo jetzt eigentlich auch seine NHL-Karriere richtig lanciert hat und dort die Rolle, glaube ich, sehr gut erfüllt, was ich so mitbekommen habe.
Ja, und natürlich eben die Feel-Good-Story mit Milan Lucic, wo ich jetzt auch, wo sie gegen Sharks gespielt haben, oder in den Highlights auch, staucht doch immer wieder mal auf. Er hat jetzt 2 Assists, klar, ich meine, von ihm wird man nicht die Punkteausbeute erwarten, die er mal gehabt hat. Und er hat doch, ist amigs 20-Goal-Scorer gesehen, von dem er, das hätte er schon können. Aber er wird dem Locker-Room sicher sehr viel bringen und durch die physische Präsenz.
Ja, und was man halt einfach auch muss sagen bei Boston, die zwei Herren im Goal, die machen einfach dort weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Also der Jeremy Swayman steht bei einer 95,7% Fangquote und der Allmark gerade 2% hinter dran mit 93,7%. Also die machen halt schon einfach auch alles immer noch genau gleich richtig weiter. Sind ja letztes Jahr zum besten Tandem ausgezeichnet worden, meinte ich. Plus, wer ist es, der Allmark hat den Vezina gewonnen, kann das sein oder nicht? Doch, ich meinte es fast, dass der Allmark den Vezina gewonnen hat. Ja, also es läuft sehr viel, sehr richtig bei Boston auf jeden Fall.
Ja. Ja, dann ein anderes Team, wo man, ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben, aber ich glaube, bei Eidi haben sie ihn auch unterschätzt. Also wir kommen jetzt zuerst mit denen, die daneben gelegen sind, nachher können wir dann schon
also eigentlich fast alle.
Fast alle. Detroit Red Wings. Ich glaube, wir haben beide gesagt, dass sie diese das Saison irgendwie nicht so werden einschlagen. Und ich habe noch den Eisenplan angezweifelt. Und ja, das zeigt vielleicht, wieso dass ich hier einen Podcast mache und darüber rede. Und vielleicht die Ahnung haben, vielleicht ein NHL-Team führen. Ja, ich meine, Alex DeBrincat und Detroit Red Wings harmonieren. Das tut mir weh. Ja, das tut natürlich
weh. Ja, das ist bitter. Weh. Und ich kann eigentlich nicht einmal wirklich böse sein. Der Alex DeBrincat, der ist halt geholt worden, letztes Jahr vor Ottawa. Er ist zum Deal geholt worden, der zu dem Zeitpunkt eigentlich als sehr guter Deal gehandelt worden ist. Das grösste Piece, das man dort aufgegeben hat als Ottawa, war, glaube ich, der 7. oder 8. Overall Pick gewesen. Chicago hat den Verteidiger Korczynski draftet, der jetzt das Jahr schon sehr gut ausgesehen hat, in der NHL bei Chicago. Und der Brinkett ist aber halt einfach nicht ganz warm geworden, aber ich glaube nicht zwingend mit der Mannschaft, sondern einfach mit Kanada und mit seinen Wurzeln, die er halt einfach noch jemand anders hat. Und hat sich da so entschieden, dass er eigentlich sehr gerne wird traded werden zu Detroit, nachdem er Ottawa quasi signalisiert hat, dass er nicht wert langfristig unterschreiben und Ottawa hat in der Trade quasi schon ein bisschen fast müssen machen. Und bei Detroit schlägt er jetzt Vollgas ein. Nach 8 Spielen steht er mit 9 Goal. Ich meinte, er hat schon 2 Hattricks geschossen, wenn es mir recht ist. Und 9 Goal, 13 Punkte nach 8 Spielen. Meint das, ja, das ist ein bisschen, wie gesagt, als Ottawa-Fan, es tut ein bisschen weh, weil man denkt so ein bisschen, was hätte sein können und so weiter. Und gleichzeitig siehst du halt auch einfach, wie viel, dass du auch noch das Wohlbefinden vom Spieler kann reinspielen. Also, ich glaube nicht, dass er einfach gesagt hat, ich schieße auf das Jahr in Ottawa und so. Wäre vielleicht mehr möglich gewesen, hätte vielleicht sich noch mehr können investieren drin. Ja, das ist auch so ein bisschen durchgeschonnen bei ein, zwei Interviews im Sommer von der Brinker. Das hat auch ein bisschen böses Blut gegeben bei Ottawa-Fans. Aber schlussendlich, ja, wie gesagt, es ist auch bis zu einem gewissen Grad menschlich. Und, ja.
Und ich glaube, der Brinkett hat da mit dem D-Boss von Motown, einfach einen kongenialen Partner gefunden, Dylan Rakin, selbsternannte D-Boss. Hat einen furiosen Start angelegt, 8 Spiele, 15 Punkte, 4 Goal. Legt ihm der Brinkett eigentlich auf die Schaufel. Und da ist wirklich eine Beziehung. Und dann hast du noch Lucas Raymond, der auch auf dem Flügel spielt. Ich meine, das ist eine sehr, sehr geile Linie. Und sicher auch ein übles Powerplay. Und dann hast du hinten noch den Moritz Seider und den Shane Gostisbehere. Shane Gostisbehere, der auch eine sehr gute Saison spielt. Und Mo Seider, der einfach ein Start ist.
Ich muss sagen, an die Offense von Detroit, okay, da kann ich mich damit abfinden. Aber dass jetzt auf einmal der Gostisbehere und der Justin Hall, der Ben Sherratt und der Jeff Petrie sollen eine super Verteidigung darstellen. Also mit dem kämpft mein Hirn schon immer noch ein bisschen. An das glaube ich also schon noch nicht ganz. Gerade bei einem Justin Hall, der zu Toronto so zum Teufel gejagt worden ist. Und ich meine, ich habe auch der Ottawa gegen Detroit-Match geschaut, wo Ottawa auf den Sack bekommen hat. Ich finde Justin Hall, also er spielt sicher eine sehr gute Saison bis jetzt, aber ich sehe dann halt einfach gleich grundsätzliche Sachen in seinem Spiel, wo ich denke, das kann nicht langfristig von so gut weiterlaufen, wie es jetzt gerade ist. Also da sind irgendwelche Defizite im Spiel gleich um. Von dem her, ich als Ottawa-Fan hoffe, dass es einmal für Detroit als Mannschaft ein bisschen ein Höhenflug ist, jetzt, wo vielleicht dann auch irgendwann mal ein bisschen wieder bremst wird. Einfach weil, wenn jetzt Boston so loslegt und Detroit so loslegt, dann wird es dann sehr schnell sehr knapp für irgendwelche Atlantic-Playoff-Spots, wenn du noch nicht mal bis zu einer Toronto Maple Leafs oder Tampa Bay Lightning gekommen bist beim Aufzählen und jo.
Ja, das wird ein harter Fight in der Atlantic, habe ich das Gefühl. Wo willst du weitermachen?
Gehen wir mal, ich würde sagen, zu einem Team, das vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Ottawa gestartet ist. Buffalo Sabres. Die Sabres haben extrem grosse Hoffnungen gehabt in dieser Saison, also haben sie immer noch. Wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, es ist jetzt knapp ein Zehntel von der Saison durch und da wird sich noch viel verändern. Die Sabres stehen aber nach 8 Spielen auf dem letzten Platz in der Atlantic, was eigentlich auch niemand erwartet hat. Und mit 6 Punkten haben sie definitiv ihre Ausbeute fällt wesentlich schlechter aus, als die Fans sich erhofft haben. Man ist sehr positiv und furios in die Saison gestartet mit den Vertragsverlängerungen von Rasmus Dahlin und mit dem Owen Power. Von dem her ist eigentlich sozusagen der Tisch deckt für einen guten Saisonstart. Irgendwie harmoniert es noch nicht. Ich glaube auch nicht zuletzt ist es ein bisschen ein Goalie-Problem. Wir haben übrigens in unserer Season-Preview haben wir gekonnt der Devin Levi, eigentlich so ein bisschen der Starter sollte sein, haben wir einfach gekonnt nicht erwähnt, sondern gesagt, ja, Eric Comrie und Ukko Pekka Luukkonen, da sehen wir ein Problem. Selbst wenn wir mit dem recht hatten, haben wir auch die Nummer 1 dafür weggelassen.
Wo wir sehr nett vom Zuhörer darauf aufmerksam gemacht worden sind.
Wirklich, das sind wirklich die guten Hinweise, wo wir nachher merken, so, sehr gut. Das sind dann auch die bleiben, die du beim nächsten Podcast vielleicht dann nicht nochmal genau die gleiche Sache nochmal erzählst. Aber das sind 3 Goalies, die alle schon ein Match gehabt haben. Also in den ersten, 8 Matches. 8 Spiele haben sie bis jetzt gehabt, sind ja alle schon zum Einsatz gekommen, mindestens 2 Spiele je, wenn auch zum Teil Teilzeit. Und also der Comrie steht bis jetzt noch eigentlich am besten da mit einem Sieg und einer Niederlage und einer Fangquote, die knapp über 90% hat. Und die anderen 2 sind halt knapp drunter. Und ich weiß nicht. Ich bin eigentlich relativ überzeugt, dass Buffalo kein schlecht gebautes Team ist. Ich bin recht sicher, dass sich die Werte fangen, ähnlich wie ich auch Hoffnungen habe, dass sich Ottawa noch ein bisschen steigern wird. Und dass es der umgekehrte Trend zum Beispiel dann halt bei den Detroit Red Wings oder auch bei den wirklich sehr stark aufspielenden Montreal Canadiens in der Atlantic im Moment ist. Canadiens, die eigentlich, also weißt du, die haben denen klebt das Pech am Stock. Die haben bei ihren Prospects, haben sie jenste Verletzte, also der Rheinbacher in der Schweiz zum Beispiel ist im Moment auch gerade verletzt. Dann Kirby Duck, der sich Saisonende geholt hat, indem er sich, glaube ich, Achillesfersen sehnen. Ist am Arsch und die Saison gelaufen und trotzdem nach 7 Spielen stehen sie mit 4 Siegen, 2 Niederlagen und einer Overtime-Niederlage da, also mit 9 Punkten und sind auch damit auf dem 5. Platz in der Atlantic und lernen Teams wie Florida, Ottawa und Buffalo hinter sich. Ja, wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen mitteln und dann wird es noch ein bisschen zu Verschiebungen kommen, aber ja, also ich glaube, es ist ein sehr unerwarteter Start in die Atlantic Division allgemein. Also jetzt sind wir von Buffalo ausgekommen, aber einfach so, fast kein Team steht dort, wo ich es erwartet habe.
Ja. Ja, ja, es ist halt wirklich einfach eine mega umkämpfte Division, wo einfach eben zukünftige Powerhouses dort stehen. Ich glaube, also Buffalo, ich weiß nicht, wenn du ein paar Match gesehen hast, ein Darlin sieht schon abartig gut aus.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Also hinten, ich glaube, die Defense ist relativ gesetzt für die Zukunft. Owen Power, wo übrigens mega gross aussieht. Also so, wir haben es vorhin auch nicht gehabt. Ich habe sogar eine Notiz aufgeschrieben. Owen Power sieht riesig aus. Also ich meine, er ist schon 1,98 Meter, aber eben, es gibt andere Spieler, ich meine, Jacob Magna bei den Sharks vor 2 Saisons hat auch, ist auch 1,98 Meter, aber er darf nicht, ich weiß nicht, gewisse Spieler gesehen, er darf nochmal, weiß nicht, mit der Masse oder Schulterbreite so riesig rausgehen. Und ich meine, die zwei, ja, das ist schon, denen zuzuschauen, ist schon ein Genuss, aber eben. Irgendwo ja, stimmt sonst, dann der Mix
sonst nicht hast, Defense bei Buffalo, Henry Okihariu macht sicher auch keinen schlechten Job. Du hast einen Connor Clifton geholt, wo jetzt gerade natürlich sich so ein bisschen zum Public Enemy Nummer 1 von diesem Podcast gemacht hat, indem also der Nico Hischier in der Nacht auf heute recht böse, ich weiß nicht, ich habe 2 Replays gesehen und er verwutscht ihn am Kopf. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht ultimativ böse gewesen, so wie es, wer ist es gesehen, wo der Patrick Laine. Das war Andy-Match gesehen. Ich glaube, ein Calgary-Spieler gesehen. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Aber irgendein von Calgary hat eine 4-Spielsperre gefressen, weil er den Patrick Laine 3 Sekunden vor Schluss noch angummt und den Kopf checkt. Also wirklich einfach dumm gesehen. Ganz so schlimm hat es aus meiner Sicht jetzt das Replay, das ich gesehen habe, nicht ausgesehen beim Connor Clifton und dem HGA. Aber trotzdem, ein bisschen nachtragend müssen wir auf jeden Fall sein. Nein, eigentlich eine solide Defense. Ich glaube auch mit den Goalies, das kommt. Mit den Flügel, mit den Forwards und alles. Also Buffalo sicher Set für die Zukunft. Und ich glaube auch diese Saison werden die eben zumindest um eine Wildcard noch mitspielen können, wenn sie jetzt den Saisonstart noch nicht ganz so getroffen haben.
Und wart's ab, bis dann der Patrick Kane reinschneidet. Das ist übrigens auch, vielleicht ziehen wir gerade die Listener-Question hier vor. Sind wir auch gefragt worden, was ist eigentlich mit Patrick Kane? Er ist ja verletzt gewesen, er ist 4,5 Monate out gewesen, wegen einer Hüftverletzung, die wieder auftaucht ist und muss operieren. Und er ist jetzt eigentlich in Reha, unter anderem in Toronto, und wird so auf Mitte Saison wahrscheinlich wieder einsatzfähig sein. Er ist Free Agent und hat noch nie unterschrieben und niemand weiß, wo er angeht. Mhm. Er kommt halt aus Buffalo und das ist immer wieder mal eine Diskussion gesehen, dass er da geht. Das wäre natürlich, ja, das würde natürlich sehr viel Offense geben in die Mannschaft.
Ja, es ist auch, also die Frage ist auch gewesen, wenn er noch einmal unterschreibt, wird es dann ein Einjahresvertrag oder was wird es? Vermutlich, denke ich, wird es ein Einjahresvertrag, es muss nicht, er könnte auch einen 8-Jahresvertrag unterschreiben. Nein, 7, 8 könnte er nicht, das ist gelogen gewesen. 7 könnte er unterschreiben, aber ich denke, das wird vor allem für ihn wie auch für die Mannschaft wahrscheinlich so sein, dass man die Saison mal so als Einjahresvertrag handhabt, einfach zum schauen, wie geht es ihm gesundheitlich, passt es ihm in der Mannschaft und so. Und dann kann man dann immer noch Ende Saison den Vertrag schon wieder verlängern. Eine andere spannende Option wäre Detroit, weil dort natürlich mit dem DeBrincat und dem Kane und mit dem Saisonstart, das wäre Chemistry, die schon von Chicago-Zeiten her besteht. Ich glaube, die müssten nicht wahnsinnig viel Trainings zusammen haben. Die Frage ist ein bisschen, wie viel Goal schießt der Brinkett, wie viel mehr will er denn noch schießen. Aber ja, das ist sicher auch etwas. Detroit im Moment 3,5 Millionen Cap Space. Das wird je länger, je mehr, wenn es mir recht ist. Wie sieht es uns bei Buffalo? Gerade mal schnell schauen. Buffalo hat im Moment. Wahnsinnig, da unten sind sie. Die haben im Moment 8,8 Millionen Capspace. Gerade mal schnell schauen, haben die noch irgendwelche Leute? Ja, nein, also die haben wirklich eigentlich noch guten Capspace für das Jahr, so wie es aussieht. Also wären definitiv zwei Clubs, wo irgendwie etwas möglich wäre, auf jeden Fall mit dem Patrick Kane.
Ja, wird spannend zu sehen.
Wenn wir gerade noch kurz sind bei Buffalo,
yeah.
Der Hip-Check, du hast ihn aufgeschrieben, yeah. Schon, aber der Dalin, leck du mir, das war Oldschool-Hockey gewesen, wo er ihn aufgeladen hat. Ich weiss yeah. Nicht, in einem von den ersten Saisonspielen ladet er einen auf und tut ihn einfach hinten und dann nimmt er einfach Bein, nimmt ihn oben durch. Also wirklich übelst geil. Yeah,
das ist richtig, richtig Oldschool-Hockey yeah. Gewesen, Hip-Check. Yeah. Ja, das ist wirklich Highlight-Reel gewesen. Und irgendwie der Dalin, weiß ich nicht, den habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also ich weiß, er ist relativ, ich meine, der ist 1,91 Meter. Schon noch eigentlich yeah. Physisch parat. Aber
man kennt ihn halt für seine Offense und yeah, flashy genau. Sonst so, ja. Yeah.
Voll. Ja, sonst werden wir mal einen Blick so ein bisschen auf die Metropolitan werfen. Dort sind wir mit unseren Predictions ein bisschen besser dran.
Also ich glaube, wo muss man ja treffen?
Carolina... ist dort weiter vorne gut, haben noch zwei Spiele mehr. New York Rangers sind dort an erster Stelle momentan nach 7 Spielen, 10 Punkte. New York, eben, das sind, habe ich damals, glaube ich, gesagt, ist das Team, das ich immer ein bisschen tendenziell überschätze. Ich halte sie immer für sehr gut. Und auch diese Saison halte ich sie für sehr gut. New Jersey, ja, aber ja, es ist halt wirklich sehr noch
zu einem Fauxpas kommen, den wir haben in dieser Division. Also,
nein.
Mein, klar, das hat niemand auch sonst, niemand auf der Rechnung gehabt, aber mein Gott, du kannst nicht ein Team sein, das will tanken und John Tortorella an die Bande stellen, weil der prügelt aus jedem, der minder talentiert ist, noch irgendwelche Sachen raus, die nachher einfach Punkte geben am Schluss. Also, das ist ja wirklich, du, mit dem darfst du nicht in einen Tank gehen. Also, das kannst du ja nicht. Philadelphia Flyers, 7 Spiele, 9 Punkte. Stehen weit vor Pittsburgh, weit vor den Caps. Also weit vor in der Tabelle. Ich meine, es sind immer noch alle sehr wenig Punkte verteilt und so weiter. Aber ja. Es hat niemand gedacht, dass nach 7 Matches viel, also wirklich wesentlich vor anderen Mannschaften steht. Und ich meine, das Kader, wenn du das anschaust bei Philly, ja, es hat zum Teil schon ein paar, es hat ein cooles Comeback, Sean Couturier zum Beispiel zurück, nach praktisch zwei Jahre Abwesenheit, wo er nicht gespielt hat fast. Das ist mega cool, dass er den Weg gefunden hat und eigentlich wirklich notlos wieder im Liga-Alltag angekommen ist und schon wieder zu seinem Spiel gefunden hat. Aber ich meine, gerade Pittsburgh hat wirklich grosse Pläne für die Saison und die haben halt auch 3 Siege und 4 Niederlagen. Also, jo.
Ja, Pittsburgh vielleicht noch schnell, dort, das ist natürlich jetzt aus meiner Sicht interessant wegen Eric Carlson Trade. Eric Carlson, jetzt in, ich meine, ich habe jetzt auch nicht alle Matches verfolgt von Pittsburgh, aber so ein bisschen die ich gesehen habe, ist jetzt eher ein bisschen ein holpriger Start für ihn. Er hat jetzt ein 7 Spiel, 1 Goal, 3 Assist. Er ist, das ist, glaube ich, in 32-Podcast, haben sie es auch erwähnt, er ist ein Spieler, und das habe ich auch bei San Jose gesehen, wo sehr viel Raum einnimmt, sagen wir es mal so. Von seinem Spielstil her, er braucht auf ihn zugeschnittenes Team, man muss ihn machen lassen, er ist dann so ein bisschen der Dynamo, und dann ist er auch am besten. Und sonst hast du halt einfach einen Spieler, ein guter Spieler, aber halt nicht der, wo man kann sein. Und ja, er ist dort, also ist jetzt nicht eine Aktion, sagt natürlich überhaupt nichts über ihn aus, aber so ein bisschen sinnbildlich, wenn er in Ovechkin reinläuft. Carlson, halt wie man ihn kennt, oder? Kommt in den Hause, wirklich Puck-Carrier über die blaue Linie. Ovechkin hat es ausgehängt, fährt auf quer aufs Feld und verwünscht ihn einfach. Aber der Carlson muss auch noch sagen, er ist nicht, eben, er ist relativ fein und hat relativ gute Vision und sieht Ovechkin kommen und kann die volle Kraft, kommt nicht ab. Er kann noch so ein bisschen einen Sidestep machen, wo er zwar von der Scheibe getrennt wird und wegspickt, aber eigentlich so die Hauptkraft irgendwie nicht in ihn übergeht, sagen wir so. Aber eben, habe ich dem irgendwie auch so ein bisschen sinnbildlich gefunden, irgendwie stimmt es noch nicht so ganz bei denen zwei. Aber er ist ein notorischer Langsamstarter, das ist er auch in San Jose, ist immer am Anfang langsam Production und dann ist er irgendwann angelaufen. Und auch seine, also, ich meine, bei San Jose, wenn du anschaust, klar, ist verletzt gewesen, aber ich meine, die Production ist immer da gewesen. Also, er ist fast immer bei einem Point per Game gewesen oder, nein, drunter, glaube ich, aber, jo. Von dem her würde ich jetzt noch nicht abschreiben.
Nein, auch Pittsburgh an sich als Mannschaft. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die viel Veränderung erlebt hat über den Sommer. Ich glaube, das ist auch ein Team, wo sich alle bewusst sind, es ist jetzt oder nie. Man hat einfach Spieler in dem Alter, wo du jetzt dann nochmal eine Chance hast. Also vielleicht, wenn alles läuft und wenn sich alle reinwerfen. Aber die Chance wird mit jedem Jahr eigentlich massiv kleiner, dass du nochmal einen Run anlegst, der wirklich dann auch irgendwie in die Tiefe der Playoffs geht. Und ich habe das Gefühl, mit den Leadern, die du dort hast, und das geht halt auch nicht nur mit dem Crosby, Malkin und Letang, sondern du hast halt auch Leute dabei, mit dem Günzel zum Beispiel, die auch schon einiges miterlebt haben und so. Und darum glaube ich, werden die schon noch den Rang kriegen. Wird sicher auch spannend sein, weil der Kyle Dubas, GM, der hat jetzt schon auf die Saison eigentlich sehr viel auf die Saison jetzt gesetzt. Man hat alles probiert, man hat Carlson geholt. Und so wie ich den Dubas einschätze, sind seine Optionen auch noch nicht erschöpft. Also ich glaube, der ist genug kreativ, dass er da auch nochmal irgendwelche zusätzlichen Schweizer Sackmesser ins Team integrieren kann, die dann dem einfach nochmal vielleicht den letzten Feinschliff geben. Und ja, also ich glaube, da könnte noch einiges gehen. Aber ja, das ist so ein bisschen vielleicht der allgemeine Tenor, wenn du erst 7-8 Match gesehen hast von einem Team, dass man da nicht gerade sowieso schon abschreibt. Ja,
ich glaube, wir sind viel zu früh. Wir mit ihnen viel zu viel reininterpretieren für das, was wir jetzt nach 7 Spielen sehen, aber das gehört ja auch dazu.
Ja, ich meine, das Beobachten ist ja das eine und Beobachtungen, die stimmen ja schon. Es ist eine Mannschaft, die bis jetzt den Rang noch nicht gefunden hat und Spiele, die sich noch nicht so ganz gefunden haben. Ob man jetzt anhand von diesen Beobachtungen gerade muss auf die ganze Saison ableiten, wahrscheinlich nicht.
Ja. Ja. New Jersey, noch will ein Wort zu New Jersey verlieren?
Ja, schade bis jetzt. Also ich meine, schade ist ein bisschen viel gesagt. Sie haben trotzdem nach 7 Spielen immerhin 9 Punkte. Absolut crazy, was der Jack Hughes macht.
Yeah.
Also der ist wirklich, kann man Diskussion führen, ob im Moment ob es einen besseren Spieler in der Liga hat, als der Jack Hughes, gerade noch mit dem Connor McDavid, der im Moment verletzt sowieso out ist. Jack Hughes steht nach 7 Spielen bei 18 Punkten. Das hat es, glaube ich, nicht mehr gegeben, seit irgendwie der Mario Lemieux vor, ich glaube, 25 Jahren oder was, auch immer, dass ich gesehen habe, irgendeine Statistik. Also absoluter Wahnsinn, was der macht. Vielleicht ein bisschen als Gegenpoint, also als andere, was nicht so live bei New Jersey. Die Schweizer Fraktion, die ist relativ langsam jetzt in dieser Saison gestartet. Der Timo Meier hat sich zwar jetzt daheim sein erstes Goal gut geschrieben, steht eigentlich bei akzeptablen 6 Punkten in 7 Spielen, aber eben, er hat auch schon glaub mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar ein bisschen mehr als ein Drittel mal müssen zuschauen, weil Lindy Ruff gefunden hat, das passt mir nicht ganz so. Nico Hischier, der ist nicht primär nur für die Offense da, aber hat sicher auch höhere Ziele als seine 2 Goal und keine Assist, die er bis jetzt hat. Ja, und auch der Akira Schmid, der hat bis jetzt noch nicht den glücklichsten Saisonstart gehabt, wobei das Gleiche eigentlich auch kannst für einen Vitek Vanacek sagen. Also bis jetzt gibt es definitiv noch Potenzial bei Jersey. Man stellt sich vor, wenn der Jack Hughes, der Jesper Bratt und der Tyler Toffoli, der ja neu gekommen ist zu Jersey, wenn die nicht den Saisonstart hätten, dann nachher würde dort der Baum vielleicht ein bisschen mehr brennen. So jetzt sagt man, okay, es läuft noch nicht bei allen gleich und so, aber die drei, die tragen im Moment die Mannschaft absolut auf ihren Schultern.
Ja. Ich finde immer so, also ich meine, der Meier ist jetzt mit dem Jack Hughes und Tyler Toffoli in einer Linie.
Ja, aber das ist neu, glaube ich.
Ja, ist das neu? Okay.
Ja, das ist nicht so gestartet.
Okay. Weil ich denke dann immer, also wenn du eine Linie hast und sie funktioniert so dermaßen gut, also vielleicht auch der, der dann ein bisschen vom Punkte
klar
mäßig abfällt, ich meine, er trägt ja offensichtlich dazu bei. Also sei es irgendwie ja, das Positionsspiel, das er hat, öffnet die Räume für die anderen Spieler. Grabt vielleicht schieben, ja, einfach so halt die kleinen definitiv Sachen, die dann vielleicht auch dazu führen, dass das
klappt. Das glaube ich auch, so. Das glaube ich auch. Aber das Problem ist ein bisschen bei Jersey, du hast, glaube ich, auch eine dritte Linie, die sehr Mühe hat, die bis jetzt, glaube ich, viel mit meinem André Palat und mit meinem Eric Haller gesehen ist. André Palat zum Beispiel, der vor allem in den Playoffs sehr stark aussieht, aber eigentlich auch gute Regular Seasons hat, wo jetzt aber bis jetzt auch mit 2 Assists da steht und sonst eigentlich nicht wahnsinnig viel. Noch scheitert er quasi, sieht es aus beim Dawson Mercer, der wirklich einfach noch ein 0-0-0 dort stehen hat. Also es gibt definitiv Potenzial und Leute, wo, ja, wo auch die Erwartungen einfach höher sind. Ich meine, das ist ein bisschen eine Krankheit, wo, wenn du von einer Mannschaft, die aus dem Rebuild kommt, und das ist Jersey, hat letztes Jahr schon bewiesen, dass es mit ihnen zu rechnen ist, sowohl in der Regular Season, dort haben sie eine brutale Phase gehabt und auch allgemein eine gute Saison gespielt, wie auch nachher in den Playoffs, wo sie die Rangers rausgeschossen haben. Wenn man den Schritt gemacht hat, es ist halt auch einfach psychologisch gesehen ganz etwas anderes nachher als Mannschaft aufs Eis zu stehen. Es sind andere Erwartungshaltungen an dich persönlich, an dich als Mannschaft. Du musst andere Interviews geben, du musst andere Erklärungen abgeben, wenn du mal ein Match verloren hast. Und ja, das braucht wahrscheinlich auch ein bisschen eine Lernkurve. Und ich glaube, Jersey ist ja auch in einem Alter, wo die Lernkurve absolut vertreibt. Also eben, ich meine, Jersey, die werden sich in dieser Saison, werden ihren Weg noch machen und für die Zukunft einfach noch viel stärker rauskommen, da bin ich eigentlich relativ sicher.
Ja. Ja, vielleicht ein Team in dieser Division möchte ich ansprechen, und zwar Columbus. Columbus, wo wir ja wo der Babcock noch kurz vor Saisonstart eigentlich entlassen haben. Und die eigentlich im völligen Chaos in die Saison reingestartet sind. Sind es aber eigentlich besser als erwartet. 7 Spiele, 3 Siege, 2 Overtime-Niederlagen, 8 Punkte. Sind sie auf dem 5. Platz. Sind noch so ein bisschen, hängen jetzt noch drin. Eben nach 7 Spielen kann man natürlich nicht viel dazu sagen.
Ja.
Jetzt ist Leine ist jetzt, glaube ich, noch verletzt ausgefallen. Mhm. Genau, aber ich finde eigentlich eine positive Überraschung. Jack Roslovic.
Adam Fantilli ist auch angekommen in der Liga. Also
Adam Fantilli, genau.
Das funktioniert gut. Ich meine, seine erste NHL-Saison ist erst gerade jetzt der Draft in der ersten Runde an dritter Stelle von ihnen gedraftet worden. Das gibt nicht viel. Ich meine, er ist jetzt schon 19, aber es gibt nicht viel, die in diesem Alter schon in der NHL spielen. Und ich meine, klar, Connor Bedard und so, das hat man gewusst. Aber Adam Fantilli, das ist jetzt nicht eine Selbsterklärung gewesen, dass er wird schon seinen Platz in der Mannschaft definitiv haben, aus meiner Sicht. Und trotzdem, ich meine, er findet seinen Weg. Und ich meine, er wird sicher noch viel schleuer und besser werden, auf jeden Fall. Aber es gibt auch den Fans, es gibt einfach Hoffnung. Und du schaust dann die Match einfach auch gern. Auch bei Columbus sind es jetzt doch eher harte Saisons gewesen. Und jetzt hast du mit einem David Jiříček, der gerne mal ein bisschen seinen Fortschritt in der NHL verfolgen kann. Und mit dem Adam Fantilli hast du 2 Youngsters, die natürlich ein neues Leben in die Franchise reinhauchen.
Ja. Ja, und ich meine, er hat 2 Goal mehr als der Johnny Gaudreau.
Ja, ob die jetzt null
haben. Der Donut.
ob du dich als Fan jetzt daran erlaubst, dass der ja, dass die, dein Superstar, den du in der Free Agency geholt hast und irgendwie, weiß ich, wie viele Millionen pro Jahr zahlst, dass er mehr Punkte als der hat, weiß ich nicht, ob das jetzt das riesen Highlight ist, aber ja.
Ja. Dann würde ich sagen, hüpfen wir noch in Central. Dort ist Colorado am Durchmarschieren mit einem gleichen Record, glaube ich, wie Boston oder ähnlichen Record wie Boston. 6 Sieg, 1 Niederlage aus 7 Spielen. Ja, die sind ein Koloss. Dann zweiter Grad Dallas, wo wir auch so ein bisschen erwartet haben.
Ja, gibt es ein Team, wo die jetzt in der Division, wo du irgendwie überrascht bist oder so, wo sie stehen oder wie sie gestartet sind?
Hey, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir getippt haben, oder?
Ich habe das Gefühl, das ist
ja, die also Arizona, Chicago, Dunde, das ist klar. Das ist so ein bisschen Nashville, St. Louis, Minnesota,
ja.
Winnipeg, dass die so ein bisschen um die Wildcard-Spots kämpfen und Dallas und Colorado eher wahrscheinlich zu den Powerhouses gehören. Das haben wir ja ein bisschen so gesehen. Also da sind wir ausnahmsweise mal nach 7 Spielen noch im Plan.
Stop the count, oder? Stop the count.
Genau.
Wenn wir mal noch immer richtig sind. Jo, dann Pacific Division, also gut, ich weiß nicht, vielleicht willst du noch sagen, Connor Bedard, was ist so dein Eindruck von der, bei den Blackhawks, wie nimmst du ihn wahr bis jetzt?
Hey, ich finde einen guten, weiß nicht, also Hype um ihn, also er liefert ab, er hat jetzt in 8 Spielen 3 Goal, 2 Assists, 5 Punkte, das ist, also finde ich, ich meine, das finde ich sehr gut.
Ja.
Für einen Rookie, also ich meine, der ist jetzt 18. Ich meine, du spielst gegen Männer zum ersten Mal. Okay. Er war mit dieser Pace war er auf 30 Goal. Das ist etwa das, was ich auch geschätzt habe. Dass er nicht die Liga auseinander nimmt wie ein Connor McDavid, das eben habe ich auch gedacht. Ich meine, das kann man ihm nicht, das kann man, glaube ich, keinem Spieler irgendwie als Erwartung geben.
Nein.
Das hat er auch beim McDavid nicht als Erwartung gehabt.
Ja.
Von dem her, nein, ich finde, da hat er den Dritt gefunden. Ich finde, er hat auch recht, also er wird ja ein bisschen auseinandergenommen, oder? So, wegen, er sei nicht so interessant in den Medien und so. Er hat so ein bisschen eine Art an sich. Ich finde ihn sympathisch.
Ja, außerdem, ich finde, weißt du, wenn du einem jeden Tag dein Mikrofon willst ins Gesicht strecken und wirklich eigentlich die ganze Story von den Blackhawks bist, also du bist das, was interessiert an dieser Mannschaft. Kannst du mir nicht sagen, dass irgendjemand bei den Blackhawks nachher, Nick Foligno, neu da und weiss ich was, da kannst du schon irgendwas, wenn du als Journalist da einen Artikel schreibst dazu, das wird halt nicht gleich angeklickt, wie wenn da steht, Connor Bedard, irgendwie eine Homestory, keine Ahnung was.
Ja.
Und dann finde ich auch so ein bisschen, das ist nicht klar, du bist da und du bist das Gesicht von dieser Mannschaft, jetzt schon, du bist die Hoffnung von dieser Mannschaft, du bist auch ein bisschen ein Vertreter von dieser neuen Art in dieser Liga und du vermarktest auch die Liga. Aber ich bin dir jetzt ehrlich gesagt nicht so böse, wenn du dir jetzt so nicht jeden Tag beim Anfahren ins Stadion noch überlegst, was du heute Neues kannst erzählen kannst in einem Interview, das du noch nie gesagt hast.
Ja, also, voll.
Ich verstand beide Seiten. Ich finde, er macht es eigentlich gut und gleichzeitig verstand ich auch, dass die Medien so auf ihn anspringen. Aber ja, ich finde, das bewegt sich in einem Rahmen, wo eigentlich gut passt.
Ja. Wenn wir da noch ansprechen, der Corey Perry, der Topscorer ist bei den Chicago Blackhawks.
Ist er das? In dem Fall, ich habe nicht geschaut.
Er ist mit 6 Punkten ist er Topscorer in 8 Spielen. Ja. So viel zu dem Vertrag, den du so anzweifelt hast.
Ja, da habe ich. Oh ja, und sie haben sogar noch einen Pick aufgegeben, dass sie ihn haben können unterschreiben können vor der Free Agency, wenn es mir recht ist. Ja.
Voll aufgegangen.
Ja, voll aufgegangen. Warte ich mal ab, wenn sie Ende Saison dann nicht zu gut dastehen und vielleicht lieber in der Draft Lodge wie noch ein bisschen besser da gewesen wären, dann nachher dreht es dann. Nein. Ich glaube, Chicago ist jetzt trotzdem, dass eigentlich der Rebuild noch nicht ewig am Laufen ist, stehen sie schon an einem recht spannenden Punkt, wo, wie ich eigentlich vorher bei Columbus gesagt habe, schon einige Leute aus ihrem Draft die sie in den letzten Jahren draftet haben, schon in der Mannschaft auftauchen. Und das ist so ein bisschen dann, wenn es auch den Fans wieder einsetzt, denke ich, wenn du wirklich siehst, okay, das ist unsere Zukunft, das entwickelt sich, das läuft noch nicht. Man hat dann halt Geduld, weil man weiss, das sind junge Spieler. Und von dem her, das ist jetzt natürlich mit dem Bedard ein Sagen gewesen für die Franchise, wo nicht alle in der Liga gerne gesehen haben, dass es gerade Chicago bereicht hat. Aber ja, da muss ja sich ein Chicago-Fan nicht entschuldigen dafür.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir im Pacific. Und dort ist vor allem ein Team, das einen abartigen Saisonstart hatte. ich sehe nur die Blick.
ich überlege gerade, ob du jetzt das Team sagst oder ob du irgendeinen Witz machst mit den San Jose Sharks.
Nein, ja, tatsächlich hat die, die goldigen okay. Ritter aus Vegas okay. Genannt. Sie sind in 8 Spielen 7 Sieg ja, und eine Overtime-Niederlage. Und einfach noch kein Match verloren. Ich glaube, das ist der beste Saisonstart von einem Stanley Cup-Sieger. Meinte ich mal gehört zu haben, oder zumindest in den letzten sicher ein paar Jahren. Nichts von wegen Party-Slump und Stanley Cup-Slump. Die machen gerade weiter und ja, preschen durch die Liga durch. Crazy.
Das stimmt so, ja. Ich meine, du hast natürlich auch wenig Wechsel gehabt. Yeah. Ich glaube, wir haben es auch schon angedeutet, oder vielleicht habe ich in der letzten Episode mit dem Bürgler davor gehabt. Ja, wenn du natürlich von deinem 23 Marker oder 22 wieder bringst, dann nachher hast du auch gewisse Anlaufschwierigkeiten, die wahrscheinlich einfach weggefallen. Mm. Und von dem profitieren sie extrem. Ja, also unerwartet für mich, dass sie gerade so loslegen, aber ja. Gleichzeitig eigentlich auch nicht wahnsinnig überraschend. Also, ja.
Ja, also was ich eher überraschend finde, ist der zweite Platz. Ja. Nach 7 Spielen, 10 Punkte, stehen auf die Vancouver Canucks mit 5 Siegen.
Was für ein Saisonstart, hä? Erste Match gegen Crazy. Edmonton. Was ist da gestanden? 9-1 oder so?
Ich weiß nicht. Aber da muss ich vielleicht noch schnell etwas aus dem Privaten. Wir haben ja immer das Fantasy-Hockey, das wir am Laufen haben. Dort ist mir irgendein Fehler passiert mit der Liste. Ich wollte eine Liste vorgeben, weil ich im Draft nicht dabei war. Und dann ist bei mir... Ich bin, glaube ich, zweit overall habe ich dafür picken, von der ganzen Liga. Und ich habe JT Miller gewählt.
Ah, geil. Ich anstatt... bin auf dem Computer gehackt und dann sehe ich so, so Danilo Autopick JT Miller, second overall. Und dann, ja, dann ist es gewesen.
Ja, genau. Und dann macht er gerade irgendwie, glaube ich, 4 Punkte im ersten Spiel oder so.
Ja, dann war Nostradamus gesehen.
Genau. Und ich meine, hallo, JT Miller steht jetzt bei... In 7 Spielen bei 11 Punkten, also ich meine, ja. Connor Hu.
Ja, genau. Wobei Leon der ist natürlich Hu. Schon gegangen gewesen an erster Stelle, der hat schon oder so nicht
stimmt. Bekommen. Ja, ja. So, der eine oder andere wäre noch vielleicht da gewesen. Leon oder so.
Jo.
Nein, aber mag ich ihnen gönnen?
Ja. Ja, man wird müssen schauen. Ich meine, für sie geht es diese Saison um extrem viel, wenn man Elias Pettersson in den Interviews zugelassen hat. Er scheint sich ernsthafte Gedanken darüber zu machen, ist das meine Franchise für die Zukunft? Und wenn ja, dann unterschreibt er den langen Vertrag. Und wenn nein, dann wird er eher sich umorientieren wollen. Und das ist eigentlich nicht etwas, was sich Vancouver mit diesem Roster kann leisten kann. Vancouver hat doch einige Spieler, die jetzt... auch schon zumindest in ihr Zeitfenster kommen. Neue Captain Quinn Hughes, denke ich da zum Beispiel. Und da kannst du dir es eigentlich nicht leisten, so ein absolutes Zugpferd wie der Elias Pettersson zu verlieren. Von dem her, ja, cooler Erfolg. Franchise, wo, ich habe es jetzt zwar schon bei Barne gesagt, wo aber viel durchgemacht hat in den letzten Jahren. Wo man es den Fans auch wirklich mal gönnen, finde ich, wenn es nicht läuft. Und bis jetzt sieht es sehr gut aus für Vancouver.
Ja, auch Brock Besser, wo ja, ein bisschen, ich glaube, letztes Jahr, gut, hat er 18 Goal gehabt, ich meine, das ist voll okay, aber ja, jetzt hat er in 7 Spielen 6 Goal geschossen, also wenn er da, weiß nicht, wieder auf die über 20 Goal, vielleicht 30 kommt, das wäre sein Bestwert, Karrierebestwert, 29 hat er mal erreicht. Wenn er da könnte sein, diese Saison, das war natürlich, ja, das war natürlich ein Sagen für die Vancouver Canucks und würde vielleicht dem Elias Pettersson dann auch ein bisschen zeigen, okay, da ist viel möglich. Ja, ich würde es nicht gönnen, aber es ist eine Stadt, wo, ich meine, 2011 haben sie das Stanley Cup Final verloren, gegen Boston in Vancouver und, die sind sehr passionate. Und wer das vielleicht nicht mehr weiss, aber die haben 2011 haben sie dann die Stadt auseinandergenommen. Also da haben Autos brennt, Scheiben eingeschlagen gesehen, ganz unschöne Szene, und, aber dann im Nachhinein sind dann auch wieder Stadtbewohner, sind dann aufgeräumt. Das ist eben dann auch sehr kanadisch gewesen.
Das ist aber schön, dass man nachher bei der Bank ist, geht, die Scherben vom zerschlagenen Fenster ist, geht zusammenwutzen.
Genau.
Und sicher, die Bank hat nachher kein Problem mehr damit gehabt, dass alles kaputt war, oder? Nein.
Wahrscheinlich sind nicht die zusammenputzen, die sie eingeschlagen haben.
Aber entschuldigt haben sich wahrscheinlich die sind zusammenputzen, für die nicht sind, genau. Zusammenputzen, sehr kanadisch.
Genau. Ja.
Etwas, was ich noch möchte herausstreichen, eine positive Geschichte. Ich meine, nachher wollen wir noch kurz dann vielleicht zu Calgary und zu Edmonton, aber zuerst werde ich noch schnell positiv zu Anaheim. Und zwar ein bisschen spezifisch auf ihre Defensive. Anaheim, finde ich, hat eine sehr, sehr, sehr spannende Verteidigung dieses Jahr. Sie tun auch immer ein bisschen rotieren. Also auch in ihrem Konzept gehört es ein bisschen dazu, dass sie junge Spieler nicht jeden Match machen lassen. Das spürt besonders auch Leo Carlson, was sie so ein bisschen Load-Management-mäßig, wo man aus der NBA rauskennt, ihm wollen eigentlich so ein bisschen sicherstellen, dass er die ganze Saison wird durchhalten und entsprechend auch irgendwie jeden dritten Match mal raushockt. Das ist vielleicht ein bisschen uncool für die Fans, die den Match gehen schauen. Aber in der Verteidigung haben sie drei aus meiner Sicht sehr spannende Spieler. Und zwar haben sie einerseits mit dem Jackson Lacombe, haben sie einen, der 22 dieses Jahr seine erste NHL-Erfahrung, abgesehen von den zwei Matches letztes Jahr, sammelt und einer der besten Spieler war oder einer der besten Verteidiger in der NCAA war. Dann haben sie mit dem Pavel Mintjukov der beste oder zum besten Verteidiger auszeichneten Spieler von der OHL. Und mit dem Tristan Luneau haben sie im Moment auch noch da oben den beste auszeichnende Verteidiger von der QMJHL von letztes Jahr. Also die haben wirklich eine Talentschmiede, oder nicht, sie sind nicht eine Talentschmiede, die Leute haben sie so drafted, aber die sind extrem gut aufgestellt und breit aufgestellt für die Zukunft in der Verteidigung. Wird sich müssen zeigen, wer sich von diesen Verteidigern, von diesen Jungen wirklich jetzt da oben behaltet. Ich glaube, gerade bei Tristan Luneau, der erst 19 ist und bei ihm sich wie vorher bei Matthew Poitra die Frage stellt, bleibt er in der NHL oder wird er in die Juniors zurückgeschickt? AHL ist keine Option. Der wird wahrscheinlich nur noch, weiß auch nicht, ein paar Matches machen und dann runtergehen. Lacombe und Mintjukov, also gerade Mintjukov habe ich ein bisschen geschaut damals, habe ich mich darauf geachtet, der sieht extrem gut aus. Und einfach so das offensive Spielverständnis, das er schon hat und das Selbstvertrauen. Also das ist wirklich cool zum Verfolgen für die Zukunft. Wenn ihr mal in einer Heimat schaut, achtet euch darauf. Ich finde es ein sehr spannendes Team zum Schauen jetzt.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, gerade Anaheim habe ich gar nicht irgendwie... Ja, in der
Vergangenheit auch nicht wirklich, aber...
Schirm gehabt. Auch die Hälfte von diesen Spielen, aber das... Ich meine, du hast gesagt, es ist ein mega jung aufgestelltes Team, was sich jetzt noch nicht einen Namen in der NHL erarbeitet haben. Von dem her ist irgendwie so ein bisschen eine völlige Blackbox, in welche Richtung das kann gehen, oder?
Ja. Vielleicht weniger Blackbox und mehr Erwartungshaltung wäre rumgesehen bei zwei kanadischen Teams noch im Westen, bei der Pacific da.
Mm.
Calgary Flames und Edmonton Oilers. Ein bisschen unterschiedlich. Also Edmonton sehr schlecht gestartet, denkbar schlecht mit dem, was aber ich behaupte jetzt einfach, dass sie 9-1 gesehen gegen Vancouver, wer weiß, was wirklich gestanden ist, aber ungefähr 9-1 ist es gesehen. Und es ist nachher nicht wahnsinnig bergauf gegangen. Und seitdem hat sich jetzt auch noch Connor McDavid verletzt. Der ist jetzt doch schon ein paar Tage out. Also ich glaube, es geht jetzt nochmal etwa eine Woche oder so, sicher, bis er zurück sein wird. Und es läuft einfach überhaupt nicht. Also ich glaube, gerade in der Defensive bei Edmonton sieht es zum Teil sehr scheiter aus, auch im Goal. Und halt vorne, ja, wenn du nicht in jedem Match noch irgendwie 5 Goal schießt, dann kannst du dir die Defensive auch nicht leisten. Und das machen sie halt im Moment auch nicht.
Ja. Ja, ich meine, eben, es kann nicht sein, sie haben wirklich viel Goal bekommen in sehr wenig Spiel. Und ich meine, das ist schon ein Hinweis darauf, dass irgendwo der Wurm drin ist. Und ja, klar, Defensive vorne an, das ist mir, ja, das ist auch klar, aber ich glaube, so, bei so viel Goal ist dann vielleicht schon auch, darfst du Blame auch mal im Goalie geben. Auch wenn ich sehr vorsichtig bin mit Goalie-Blame, aber bei Edmonton würde ich auch mal dort ansetzen. Ja, ich Connor McDavid out. Klar, sie haben Leon Dreiseitel. Aber es hängt halt schon auf sehr viel von diesen zwei Spielern ab. Und ich glaube, es tut ihnen vielleicht dann auch mal gut, wenn andere Spieler mal können, ein bisschen, oder mir eine Verantwortung übernehmen. Evander Kane, gerade im letzten Spiel, glaube ich, Gordie Howe Hattrick geschlagen, gemacht, erzielt,
ja.
gemacht. Ja, auch, glaube ich, relativ unzufrieden mit den Einsatzzeiten, was ich so gehört habe. Darum, glaube ich, auch die eine Schlägerei hat wegen dem angefangen. Oder hat er im Interview noch irgendwie gesagt.
Ich fand, wenn ich nicht spiele, dann kann ich auch gerade so gut eine Schlägerei haben, nicht spielen.
Genau. Und ja, das zeigt es auch nicht gerade von einer guten Stimmung zwischen Trainer und Mannschaft. Ja, ein bisschen schade, weil Connor McDavid, eben, ich hoffe, dass das nicht so weitergeht, weil Connor McDavid muss einfach in den Playoffs sein fürs Hockey. Ja, ich habe das Gefühl, die werden über die Saison dann schon noch richtig Playoff-Platz rutschen und es nicht so wird weitergehen.
Was ich noch spannend finde bei Edmonton, habe ich gestern gelesen, die haben auf diese Saison Connor Brown geholt. Connor Brown, der letztes Jahr eine unglückliche Saison hatte, nur 4 Matches gemacht hat, dann verletzt, den Rest verpasst hat bei Washington, ist auf diese Saison geholt worden, hat eigentlich mehr oder weniger einen League-Minimum-Vertrag unterschrieben, mit einer sehr speziellen Klausel drin, und zwar, sobald er, und ich meine, es ist 10 Matches spielt, bekommt er 3,25 Millionen Signing-Bonus. Und der Connor Brown steht bis jetzt, bei 7 Spielen und 0 Punkte und zumindest in der Edmonton-Misere, wo überhaupt nicht gut läuft. Und da musst du dir dann wirklich überlegen, spielt der Connor Brown das Jahr 10 NHL-Match wegen dieser Klausel? Und ich bin auch nicht sicher, also das könnte jetzt wirklich eine blöde Situation sein für einen Spieler selber auch. Connor Brown, 29, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass er in die AHL abgeschickt wird. Es liest niemand auf, weil der Cap-Hit, das willst du ja auch nicht unbedingt, wenn du die Wahl hast. Also wenn ich jetzt nur League-Min würde verdienen, dann ja, aber so, sobald du ihn einsetzt, verdient er dann 4 anstatt nur 0,75 Millionen. Und also ich glaube, das könnte recht hinten rausgehen, auch für Connor Brown, weil Edmonton sich da einfach eine Türle offen gelassen hat, wo aus ihrer Sicht schlau ist, aber ja, also mir würde es nicht wundern, wenn er auf 9 Match strandet und dann die AHL-Saison spielt.
Ja, shit, ja. Ja, mit 0 Punkten, dann musst du noch Geld auflegen. Das,
ja, das überlegst du halt zweimal, das ist gut böse, da, ja. Aber ja, vielleicht noch, wir sind schon recht in der Zeit voran. Gehen wir noch zum anderen Team im Westen aus Kanada, der auch seine liebe Mühe hat, Calgary Flames. Calgary steht nach 8 Spielen bei 5 Punkten. Was ich vor allem auch höre, ist, dass die Fans extrem unzufrieden sind, weil man sich nicht für eine Richtung entscheidet. Es ist offensichtlich, dass es sportlich im Moment nicht reicht. Es ist aber auch klar, dass man eigentlich ein Kader zusammenstellt und Leute einsetzt, die nicht richtig Zukunft und Aufbau und so aussehen, sondern dass man eigentlich halt wirklich probiert, gut zu sein und nicht gut ist. Und das ist immer eigentlich dann ein Problem. Also, ja, das sind so die Teams, die wirklich Probleme haben. Das sind die, die eigentlich auch wollen, gut sein und schlecht sind. Wenn du willst schlecht sein und schlecht bist, gehört zum Plan, gut und gut, logisch. Aber das, was Calgary jetzt gerade macht, das ist wirklich problematisch. Wenn du mit einem Jonathan Huberto, der überhaupt nicht auf die Tour kommt, und halt auch jenes die andere. Auch
Calgary.
8 Spiele, 1 Assist, -10. Also, boah, also dort läuft wirklich im Moment gerade nicht viel. Und ich habe das Gefühl, das Pendel tut sehr schnell wechseln von, ah jo, letztes Jahr das andere ist das Problem gesehen und da hat dann nachher auch so ein bisschen die Motivation vom Team extrem gekämpft und jetzt kommen wir, und weiss ich, zu jetzt Interviews, wo durch, wie heisst er, der russische Verteidiger Nikita Zadorov gibt, wo nachher einfach im Fernsehen sagt, so jo, es wäre vielleicht gut, wenn sich alle würden überlegen, ob sie wann da sind und ob sie wann Gas geben oder nicht. Und wenn das halt sagst, nach irgendwie Spiel 6 oder so ähnlich von der Saison, dann kannst du mir nicht sagen, dass es in diesem Lockerroom positiv zu und her geht miteinander. Und das ist dann auch schwierig, um das Pendel umzuschlagen. Und es geht dann recht schnell, wenn du mal jetzt, wenn du den November verkackst, dann sind Playoff-Chancen, also das ist so, das, was alle immer sagen, American Thanksgiving, Ende November und so weiter, entscheidet sich so ein bisschen, ja, wenn, wer ist ein Playoff-Team und wer nicht. Und du kannst als Calgary den November jetzt nicht so weit machen. Wenn du das machst, dann nachher ist klar, dann nachher bist du kein Playoff-Team, du wirst schlecht sein, du hast aber Leute im Kader, die Verträge haben, als wären sie gut. Du wirst eine Mannschaft, die aufgestellt ist, als wärst du gut. Klar, ein, zwei junge Sachen sind eingestreuselt, also der Matt Coronado zum Beispiel und so weiter. Das ist okay, aber ja, also es ist extrem schwierig, finde ich, bei Calgary.
Ja. Nein, das ist wirklich, und ich finde, da hängt es jetzt einfach an der Leadership Group, also um Jonathan Huberdeau und also im Kader, ja, und dem Lindholm, halt wirklich einfach das Steuer übernehmen und einfach produce. Und ich meine, gerade Kader mit dem Vertrag, da muss etwas kommen. Ja.
Jo. Definitiv. Gut. Ich würde sagen, wir hinterlösen damit, wir verlassen so ein bisschen das allgemeine NHL-Geschehen. Ich habe mir überlegt, und zwar ein kleines Game für dich. Ist mir jetzt scheißegal, wie viel Zeit das wir schon verbraucht haben. Es ist die 100. Episode. Wenn wir noch da sind, dann sind wir die real ones. Dann gehören wir zum Stamm. Danke euch ganz herzlich, wenn ihr schon nicht mehr da seid. Mir auch wurscht, gehörst das eh nicht. und zwar, mein Game ist, bei Elite Prospects, und mache jetzt die Seite nicht auf, hat es immer so ein bisschen Trending Players. Mhm. Und die spielen die Trenden aus irgendwelchen Gründen und dann hat es immer ein bisschen bekannte Namen und ein bisschen weniger bekannte. Und wir machen es jetzt einmal so, und zwar gebe ich dir drei Spieler, und zwar nach unterschiedlicher Schwierigkeit, einfach, relativ schwer und sehr schwer. Und du sagst mir einfach, ob du etwas kannst anfangen mit diesen Namen. Und ja, meistens gibt es ja irgendeinen Grund, wieso dass die am Trenden sind.
Okay, okay.
Okay, also wir fangen da mal mit einem Gratispunkt an. Und zwar der erste Spieler, der momentan trendet, der Macklin Celebrini.
Ja, natürlich der Top-Prospect von einem Draft. Weißt, Junior Shark. Er spielt jetzt... spielt er in der USHL?
NCAA bei Boston University.
Ah, okay, ja. Yeah. Ja, kennt man auch gut.
Ja, das macht sicher auch seinem Draft-Stock, also quasi seine Aussichten für einen Draft, macht das sicher auch nochmal gefallen, weil in der NCAA doch auch gegen Leute spielst, die 20 bis 23 können sein. Und ja, das tut dich sicher auch nochmal anders auf die Liga vorbereiten, als wenn der nur Juniors in Anführungs- und Schlusszeichen spielst.
Ja.
Genau. Also er, klarer Nummer 1 Pick im Moment gesehen für den Comedy Draft, wo ja definitiv für Sharks sehr interessant könnte oder sollte.
Ehemaliger Junior Shark übrigens.
Stimmt, von dem, ja.
Das wäre, wenn der wieder in Thiel wird auflaufen, wäre das echt cool.
Mhm. Dann, um es nicht so einfach weitergehen, wird es jetzt schon, ich würde sagen, schwer. Und zwar der Lane Hudson.
Oh, Jess, okay, Lane Hudson.
Mhm.
Spielt er in Nordamerika?
Ja, der spielt in Nordamerika.
Okay. Ey, kein blasser Schimmer, Lane Hudson.
Mhm. Lane Hudson, der spielt ebenfalls bei Boston University. Das ist ein Verteidigungsprospekt von den Montreal Canadiens. Der macht seinen Job sehr gut im Moment. Ist ja sehr, soll ich sagen, es wird viel von ihm, es wird viel auf ihn gehalten für die Zukunft. Er ist aber 2022 eigentlich erst so ein bisschen am Ende der zweiten Runde gedraftet worden. Sicher auch spannend, weil sein Bruder Cole Hudson dieses Jahr im Draft gehen wird. Er ist auch ein Verteidiger. Ich habe einen Vergleich gehört, sie sind nicht ganz so die gleichen Spielertypen. Lane Hudson, der eben schon bei Montreal drafted worden ist, mit 1,78, sicher sehr ein moderner Verteidiger, so schnell und wendig und technisch. Sein Bruder ist ziemlich genau gleich gross. Und ja, einmal Hudsons sind wahrscheinlich ein Nachname, wo man sich kann merken für die Zukunft, wo die Liga ein bisschen werden aufmischen. Genau. Aber das war eigentlich erst mittelschwer gewesen, also schwer schon.
Okay,
und jetzt,
okay.
Und jetzt kommt einer, den ich eigentlich von praktisch niemandem erwarte. Wobei, gell, irgendjemand muss ich die Namen suchen, sonst würde sie nicht trenden. und zwar der Brody True.
Und zwar Brody True.
T-R-E-W geschrieben.
T-R?
E-W.
Okay. Brody True. Ah, das ist der Bruder vom Jack True. wo ein sehr bekannter American Football Spieler ist und jetzt mit der Musikerin zusammen ist. Ja, sie.
Der Taylor Swift.
Taylor Swift, danke.
Travis Kelce und Taylor Swift.
Genau.
Nicht ganz. Okay. Aber guter Versuch, nein. Und zwar, es geht ein bisschen ähnlicher Theme weiter. Also es ist weiter sozusagen so ein sogenannter Short King. Der ist sogar nur 1,65 gross. Der Brody True. Der spielt in einer Liga, die ich noch nie gehört habe vorher, in der NA3HL. NA3HL, was auch immer das ist. Und zwar bei Danbury. Ich habe kurz ein bisschen reingeschaut, wieso das da echt trendet. Ich
kann es nur so.
Ja, von den Thrashers quasi, yeah. Aber er spielt für Danbury Junior Hattricks, wobei okay. Junior Hattricks, er ist auch 20 Jahre alt, also und er ist aber irgendwie ein Content Creator und hat einen recht erfolgreichen YouTube-Kanal und tut mega viel so Day in the Life of und Mic'd Up-Spiel und dann geht er irgendwie, ich habe nur das eine Video, das ich kurz reingeschaut habe, hat er bei Danbury, aber nicht bei den Junior-Teams, sondern irgendwie beim Herren 1, hat er irgendwie so the baddest guy in Hockey oder irgendein baddest man in Hockey und das ist dann wirklich einer, der wirklich so ein bisschen aussieht und redet und spielt, als würde er noch für Trashers spielen. also der hat wirklich so die Handlebar-Schnauze und wirklich vor dem Match fährt er auf die Mittellinie rum und sagt, ja, hey, heute komm, hey, heute, ich brauche einen, kommst, und so weiter. Also der ist in dieser Liste, weil er scheinbar guten Hockey-Content macht und alle vielleicht, die Danbury Trashers eine gute Serie gefunden haben oder eine gute was ist das gewesen? Ja, einfach ein Doc auf Netflix.
True Crime.
Der Brody True könnte man mal abchecken. Ich gebe mir jetzt noch nicht gerade das Gütesiegel von den Pigeons, das habe ich zu wenig gesehen, aber ich kann dir auch mal sagen, wieso das ein bisschen trending scheint auf Elite Prospects.
Gut, da wäre ich eher schwer drauf gekommen.
Da niemals.
Gut. Ja, sehr cool. Bin ich immer dabei bei so Spielen.
Ja, machen wir wieder mal in der Zukunft. Aber du darfst es nicht sehen, darfst es nicht schmecken kommen.
Ja. Gut. Ja, kommst du noch zu den Ottawa Senators, bevor wir zum Spiel kommen?
Ja. Also ich meine, bei Ottawa ist jetzt gerade auch nicht Freude. Friede, Freude, Eierkuchen im Moment. Riesen News hat es zum Shane Pinto diese Woche. Donnerstag ist rausgekommen. Shane Pinto, der eigentlich seit dem Sommer einen Vertrag bräuchte und man sich noch nicht gefunden hat. Aus dem blauen Himmel, aus heiterem Himmel, schneidet zum da 41 Game Suspension. 41 Spiel. Schneidet in die Post rein und man hat zuerst mal niemand so ganz genau gewusst. Und es ist nachher rausgekommen, von wegen, es hat mit Gambling zu tun. Es ist aber auch sehr schnell rausgekommen, dass Shane Pinto nicht selber irgendetwas Verbotenes, also nicht etwas Verbotenes gemacht hat, das schon, aber dass er nicht selber auf irgendwelche Match gewettet hat oder so. Für NHL-Spieler ist es relativ klar geregelt, dass die nichts mit Hockey dürfen wetten. Absolut logisch, macht auch Sinn. Ich glaube, scheint sind auch viele NHL-Spieler kurz in die Schweiz gekommen, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, shit, darf ich jetzt auch nicht auf die NFL wetten oder irgendwie Golf und weiss ich. Und das ist doch recht gross, amigs noch in diesen Lockerrooms, auch mit ihren Fantasy-Teams und so weiter. Von dem her, ich glaube, nach dem Ban haben ein paar leer geschluckt und mal kurz irgendwelchen Teamverantwortlichen angelötet und gesagt, aber gell, also ich bin schon safe, oder? Und das, was man jetzt so ein bisschen vermutet oder was man rausgehört, ist, dass der Shane Pinto irgendjemandem Zugang gegeben hat zu seinem Account, was per se schon mal, glaube ich, recht streng verboten ist. Und was noch offen ist, ist, ob dann die Person eventuell vielleicht auch auf Hockey gewettet hat. Aber offensichtlich hat Shane Pinto sehr gut können darlegen, dass er das nicht selber gesehen ist. Weil sobald irgendwie die Option gewesen wäre, dass Shane Pinto selber auf Hockey gewettet hat, wäre das nicht nur 41 Spiele geworden. Ich habe nur gesehen, das letzte Mal, wo Eishockey-Spieler wirklich auf Hockey gewettet haben, und das war irgendwie Mitte 50er Jahre gewesen. Also das war wirklich noch andere Zeiten gewesen. Da hast du noch nie auf jeder Scheiß, auf jedem Helm und auf jeder Bande wahrscheinlich einen Wettanbieter gestanden, sondern die haben wahrscheinlich irgendwie noch wirklich zu einem Typ annehmen müssen und
dann irgendwo in einem dunklen Keller.
Genau. Irgendwelche Mafia noch involviert gesehen. Und die sind für 2 Jahre gesperrt worden, 1950 oder was. Also ich kann mir nur vorstellen, ich glaube, wenn du in der NHL auf das NHL-Spiel wettest, dann ist, glaube ich, die Karriere ziemlich vorbei. Also in der NFL ist es so, dass wenn du auf ein Match wettest von der NFL, wo du nichts zu tun hast damit, dann bist du 2 Jahre draus. Wenn es ein eigener Match ist, dann musst du gar nicht mehr kommen. Von dem her, das ist es nicht beim Pinto. Wir wissen es nicht genau. Es ist auch so gehandhabt, dass er nicht wird gegen die späteren Kurse einheben wird. Das heisst natürlich auch, dass nicht wahnsinnig viel noch wird ans Tageslicht kommen, außer er möchte das. Heisst jetzt, er ist irgendwann im Januar dann nicht mehr gesperrt. Lustig ist auch, die Regeln sind irgendwie sehr auch nach Ermessen vom Batman ausgelegt worden, so dass die Sperre seit Tag 1 von der Saison läuft. Also die Spielsperren, die sind jetzt schon rückwirkend auf Saisonstart quasi losgegangen. Und die laufen, obwohl er nicht einmal einen Vertrag hat jetzt gerade, also er ist nicht mal angestellt gerade. Finde ich ein bisschen dubios, ist jetzt natürlich quasi in favor für Ottawa, dass das nicht, das ist kein Problem und man wird ihm können irgendeinen Vertrag geben, ohne dass der nachher unmöglich ist zum Unterschreiben, weil auch irgendwie die Deadline im 1. Dezember zählt auch nicht für ihn, weil er irgendwie die und die Klasse RFA ist und nicht die andere, die noch nicht darf. Sehr komplizierte Sache. Aber das war ein riesen Ding für Ottawa jetzt in den letzten Tagen. Ganz allgemein, Ottawa gut gestartet. Man hat zwar den ersten Match von der Saison verloren gegen Carolina, hat nachher aber 3-mal hintereinander gewonnen. Nach dem 3-1 hat man jetzt, also 3 Siege, 1 Niederlage, steht man jetzt aber bei 3 Siege und 4 Niederlagen. Heute oben spielen sie dann auch wieder. Mal schauen, es wäre wichtig, dass man den Rang findet. Ein bisschen Sorgen hat die Mannschaft auch, was Verletzungen angeht. Es sind im Moment jetzt gerade 3 Verteidiger verletzt. Neu Thomas Chabot, ein paar Wochen out, hat sich irgendetwas in der Hand gebrochen. Der Artem Zub ist out. Und im letzten Spiel jetzt gerade gegen, wann ist das, gegen die Islanders. Blöd verletzt hat sich der Eric Brandstrom, das war ein bisschen scary Moment gesehen, der ist in die Bande gecheckt worden. Hat nachher mit dem Kopf aufs Eis aufgeschlagen und musste mit der Bahn raus transportiert werden. Soviel ich weiß, gibt es dort noch nicht genauere News, außer dass es ihm verhältnismäßig gut geht, dass er keine Langzeitfolgen muss befürchten, aber dass er einmal sicher nicht jetzt gerade wieder aufs Eis zurückkehren wird.
Ja, zum Gamblen habe ich zuerst schon gedacht, Alter, was ist das für eine massive Strophe. Ich meine, eben, bei Rafi Torres, da geht es mehr oder weniger um Menschenleben und da geht es eigentlich einfach um Geld. Aber ich kann es doch verstehen. Irgendwie, es ist, wenn, dort musst du halt die Linie ziehen. Wenn du halt Sport wie nicht willst, also wenn du das Gamble reinnimmst, Gamble zulässt auf im NHL-Bereich, dann musst du eine mega drakonische Strophe auch ziehen, wenn das halt gebrochen wird. Und von dem her stand ich doch.
Es ist halt schon, es ist sehr ein zweischneidiges Schwert, gell? Ich meine, du kannst kein Match schauen, ohne bombardiert werden mit Gambling-Werbung. auch die Spieler haben zum Teil individuelle Sponsorenverträge. Es ist ein extrem grosses Business und was Gambling auch für Geld in die Liga reinpumpt. Yeah. Also wenn die NHL jetzt würde sagen, okay, nein, das geht nicht und mit Gambling, das ist uns zu heiss und wir distanzieren uns, kannst du vergessen, dass der Salary Cap aufgeht in den nächsten Jahren. Mhm. Ich bin mir überzeugt, da geht so viel Geld. Fließt von Gambling in die Mannschaft auch direkt oder an die Liga und an die Spieler individuell. Auch die Medien übrigens, also auch 32 Thoughts, das war glaube ich nicht, aber Jeff Merrick Show zum Beispiel und so, also es ist nicht nur Steve Dangle Podcast, wo mit seinem Gambling-Partner zum Beispiel sich ganz neue Sphären hat können hieven, sondern das sind auch die grossen professionellen Medien, die grosse Deals haben mit Gambling, darum, das wird nicht verschwinden. Und ja, dass man so durchgegriffen hat, ich finde es okay. Ich finde, das ist ja, auch das Ausmaß von der Strafe. Das muss man jetzt aus meiner Sicht nicht weiter diskutieren. Das passt. Spannend wird es, wenn du nachher dann zum Beispiel 2018 Junior-Team irgendeine Strafe dann verhängst, wenn Spieler verurteilt werden. Und wenn du dann das kannst neben das Gambling stellen und sagen, ah, okay, in dem Fall quasi zweimal anstatt nur einmal deine Cousine wetten, ist dann das Gleiche wie ein Sexual Assault. Also weißt du, wenn sie jetzt zum Beispiel ein für eine Saison sperren. Und ich finde, das wird dann auch nochmal Diskussionen geben und nicht so unrecht natürlich.
Ja, voll. Was mich, sorry, wenn das hat es eigentlich wenig mit dem zu tun, aber ich habe mich gerade gefragt, mit dem Gambling holen sie mega viel Geld rein und es tut mir, sie machen ja immer mehr Geld, aber irgendwie dann kommt trotzdem Trikotwerbung, weil sie sagen, ja, dann müssen sie noch mehr Revenue rausholen. Irgendwie, also es tut mir, sie machen immer mehr Geld, aber irgendwie
gut, mit und dann auf Trikotwerbung
können sie nicht verzichten dann. Also ja. Irgendwie, es leuchtet, ich weiß nicht.
Ja, es ist halt, ja, definitiv mehr. Bei der Trikotwerbung ist auch mal gesagt worden, das ist jetzt ein bisschen als Überbrückung wegen Corona und wegen Ausfällen, die man gehabt hat, aber gleichzeitig glaubt auch niemand, dass das wieder weggeht. Nur weil man nachher wieder normale Einnahmequellen hat mit den Zuschauern und so weiter. Ja, das ist sicher, das wird nicht weggehen.
Anyhow. Gut.
Kommen wir zu den Sharks. Und ich genau. habe, als ich deine Notes durchgelesen habe, habe ich also mir einen grossen Lacher nicht verkneifen, weil bei dir der erste Satz gesehen ist, Sharks besser als erwartet. Dann habe ich schnell die Tabelle angeschaut und gesehen, San Jose, 8 Spiele, 1 Punkt. Dann habe ich gedacht, was hast denn du erwartet? Gar keinen Punkt. Ich meine, wenn das hochrecht ist, dann lassen sie irgendwie 11,5 Punkte an die Saison. Und also, ja, ich meine, das wäre wirklich historisch.
Da habe ich eine Erklärung dazu.
Okay.
genau, und zwar, ich habe meine Notizen aufgeschrieben, irgendwie nach dem ersten Spiel oder zweiten Spiel. Und da habe ich die Match natürlich geschaut und irgendwie mein Eindruck ist gesehen, okay, irgendwie spielen sie besser als erwartet. Und da habe ich das schon mal angeschrieben. Und jetzt eben auch, als ich dann nochmal zu diesen Notizen zurückgekehrt bin, habe ich auch müssen lachen. So nach 8 Spielen, ein Punkt. Spielt besser als erwartet. Ja.
Nein, so es ist. Expectations were low, aber nein.
Ja, genau. Doch eher dort, wo ich sie erwartet habe.
Okay.
Mehr vom Spielstil her, man hat es gesehen, sie sind gritty. Das merkt man. Also Sadina sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Auch ein Eklund, Bordolo, lassen das Potenzial immer wieder aufblitzen. Und das ist eigentlich so, das gibt so ein positives Gefühl. Aber du merkst nicht, hey, also defensiv ist nicht, jo.
Grotte.
Also, sie haben einfach, in keinem Spiel haben sie eine Chance. Also, sie sind permanent immer unter Druck. So. Ich meine, klar, weiss nicht, Duclair ist ein guter Spieler, aber ich meine, wenn du einfach nie in Scheibenbesitz bist, dann was willst du machen? Und ich meine, du merkst halt schon, Carlson, der ist natürlich dann einfach hinten rausgefahren und da hat sich das Spiel natürlich deutlich verändert jetzt von den Sharks. Da ist jetzt keiner, der irgendwie einfach gemütlich mal hinten rausfährt und eine schöne Spielauslösung macht. Du hast eine gritty Mannschaft, die irgendwie über die blaue Linie kommen und dann abdampen und dann ausgraben und für jede Scheibe muss kämpfen. Mhm. Ja, ein bisschen das, was man von Mike Rio dann vielleicht kann erwarten. Ja, sie sind jetzt da unten. Sie sind ich glaube nicht, dass es noch weiter offen wird gehen in dieser Saison. Es wird eine ganz, ganz üble Saison und ich muss mir wirklich überlegen, ich glaube nicht, dass ich alle Matches wird real life schauen, weil wenn so die 6-0 habe ich jetzt wirklich einfach keine Lust zum Schauen. Das macht keinen Spass. Jo. Dann trifft noch Essimon gegen Sharks, wo sie gegen Tampa gespielt haben. Jo. Und
unser immer wiederkehrender Michael Essimon. He?
Genau.
Der findet immer den Weg. Das ist ein bisschen der Jaromir Jagr, ein poor man's Jaromir Jagr, der einfach immer einen Weg findet in unsere Show rein.
Ja.
Und ich meine, der einzige gefunden habe, das kurz angeschaut, in unserer Fantasy-Liga, kein Spieler von den Sharks ist von irgendjemandem drafted, außer einer. Und zwar hast du den Logan Couture, aber der ist im Moment auf Long-Term Injured Reserve, das heisst, auch der spielt nicht. Das heisst, es haben alle Sharks angeschaut und gefunden, nee, da nehme ich lieber irgendeinen aus irgendwo, aber sicher nicht einmal der Beste von den Sharks im Moment. Also keiner ist irgendwo untergebracht.
Aber logisch landet er bei mir.
Aber ja, du hast noch so den Mitleids-Logan, hast du noch drafted.
Ja. Nein, ja, würde ich sagen, all in for Celebrin. I.
Mal schauen, da kommen wir noch weiter im Verlauf der Saison.
Ja.
Du hast jetzt noch etwa 80, oder nein, du hast noch etwa 74 Matches zum an diesem Slogan zu schleifen, würde ich sagen.
Ja, ja, das wird ein Pain. Das ist das, was du gesagt hast, oder? Mit den Ottawa Senators in dem Fall.
Also, das ist jetzt Saison 1 von dem, was ich gesagt habe. Genau.
Damn it! Oh je, das wird übel, ja. Weißt du noch, was ich letztes Jahr gesagt habe? Das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja gar nicht so.
Ja. Tja.
Jo, kommen wir vielleicht ein bisschen zu einer positiven Story so zum Abschluss. Und zwar der ERC Basel. Ich meine, in der letzten Episode, Swiss League ist ja schon gestartet, glaube ich, wo wir die letzte Episode aufgenommen haben. Wir zusammen. Dort haben sie einen relativ schlechten Start verwünscht und sind da auf dem zweitletzten Platz gewesen. Mittlerweile sind sie auf dem fünften Platz gelandet, haben wirklich eine Siegesserie eigentlich angelegt, nachdem unter anderem auch eben gegen GCK Lions Derby-Sieg geholt, oder was ich einfach als Derby betrachte. ja, und sind wirklich haben sich da können in die Playoff-Plätze hineinspielen. Der Jakob Stuckel, wie erwartet, auch diese Saison wirklich eine gute Saison angelegt. Ich würde sagen, es wird Zeit, um wieder mal ein Match zu schauen.
Definitiv.
Mit dem Kaspi Kontakt aufnehmen, dann gehen wir dort mal zusammen schauen. Der Kaspi hat auch mal vorgeschlagen, dass wir vielleicht dort mal eine Episode aufnehmen könnten. Mhm. Irgendwie mit vielleicht so ein bisschen Match im Hintergrund, wo am Laufen ist.
Ja.
Irgendwie da finden wir irgendeine kreative Idee, finden wir da.
Ja, es würde gut ins Konzept passen, dass wir irgendwie gerade über irgendetwas reden und jetzt, was für eine Chance und so weiter. Also,
genau, Zamboni. So
schön unprofessionell noch irgendwie, genau. Mhm. Ja, du, ich würde sagen, hey, wenn das wirklich bis dahin geschafft habt, einerseits nach einer Stunde 27 von dieser Episode, andererseits nach 100 Episoden von Two Pigeons and a Puck, ich glaube, wir können nur ein riesengroßes Dankeschön an euch sagen. Wir machen es, weil es uns Spass macht, aber klar, ich glaube, wenn wir nur drei Nasen hätten, die wir zuhören würden, dann würden wir einfach irgendwo an den Tisch sitzen, ein Bier trinken mit denen drei und einfach das machen. Cool hören dazu. Danke vielmals. Ich hoffe, euch macht es weiterhin auch Spass. Wir geben weiterhin unsere Pigeon-Meinung dazu. Das Ziel ist, so sagen wir mal, alle ein oder vielleicht höchstens zwei Wochen eine Episode rauszulassen, je nachdem, was gerade auch sonst alles läuft. Also da müssen wir ein bisschen Nachsicht haben. Ich weiß nicht. Was ist dies? Hast du noch irgendwelche emotionalen Worte nach der 100. Episode?
Ich find's. Ich hab's gedacht, dass es lang wird dauern. Ich glaube, es ist irgendeine Idee, die bei uns sehr lang gärt ist.
Also bei dir vor allem, aber ja.
Bei mir vor allem. Wo zusammen gewohnt haben in der WG, viel über Hockey geredet haben und wo wir das im 21. eigentlich so noch in dieser Pandemie-Zeit noch gestartet haben. Genau, so ein bisschen auf Initiative und dann dein Umsetzungskönnen. Ich glaube, du bist da dann da. Ich bin vielleicht, ich habe vielleicht den Input gegeben und du hast dann das konkretisiert. Und ja, nein, finde es sehr toll. Mir macht es Spass, auch mit dir immer wöchentlich zu reden. Dann kann ich das ein bisschen rauslassen. Dann muss ich ja mit meiner Freundin kloppt jetzt.
Genau.
Voll labern mit Zeug, genau. Was sie nicht interessiert.
Wer weiß, ob sie ja gesagt hat, wenn der Podcast nie entstanden wäre und genau, wir jeden Tag genau, vom Eishockey erzählen würden. Also können wir uns als Podcast natürlich alle falsch schreiben. Nein. Gut. Jo, hey, auf die nächsten 100 Episoden würde ich sagen. Und
würde ich auch sagen.
Allen ganz grossen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, it ain't over till the fat lady sings. Macht's gut und bis nächstes Mal.
Ciao zusammen.
Schöne. Ciao, ciao.
Hey, I'm Mark Trifley.
Hi, I'm Nathan McKinnon.
Today we're going to learn about...
Pigeon.
Pigeon.
A pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer.
I think what it derived from is kind of the lower end of a bird.
It's more of a friendly thing.
Pigeons don't do a whole lot, they're kind of just annoying.
Mostly just a fun way to jab at each other.
Best captain in a league, Mario Giordano. Pigeon.
Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once.
JVR.
Pigeon.
Pigeon!
We just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it.
It could go from calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey.
Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lidstrom, so calls everyone a pigeon.
If someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys, I think that's always the good memory about talking about a pigeon.